Hallo und herzlich willkommen zu Play It Work. Mein Name ist Tristan Hanschel und ich bin Game- und Level-Designer. In diesem kleinen Podcast treffe ich auf verschiedenste Menschen und spreche mit ihnen über ihren Einstieg in die Games-Industrie. In dieser Folge geht es um Vivian Köhler. Vivian ist Lead Artist beim Berliner Studio Paint Bucket Games und hat an Spielen wie Through the Darkest of Times und Beholder 3 gearbeitet. Sie spricht über ihre Ausbildung an der Games Academy und ihren jetzigen Arbeitsalltag als 2D-Artist. Hallo Vivian, wie geht's dir?
Hi Tristan, mir geht's gut und dir?
Mir geht's blendend. Wir haben einen schönen Sonntagmittag und ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich glaube, du hast die Folgen schon mal gehört, das heißt, du weißt, was auf dich zukommt. Mhm. Ich fange nämlich immer die Podcast-Folgen mit derselben Frage an, weil das für jeden so ein bisschen unterschiedlich ist. Wann hast du für dich beschlossen, was mit Games zu machen? Gab es da so einen Knackpunkt im Leben, wo du sagst so, oh mein Gott, das muss ich machen, das ist meine Destiny, oder kam das so schleichend? Wie war das bei dir?
Also tatsächlich habe ich immer mal wieder Games gespielt, aber ich war nie wirklich verrückt danach. Und ich dachte auch eine ganze Zeit lang, dass ich irgendwann einfach Kunst studieren werde und Kunstlehrerin werde. Und dass es so in Richtung Games ging, kam dann eigentlich zufällig, weil ich so eine Werbung von der Games Academy in der U-Bahn gesehen habe. Und da stand unter anderem so drauf von wegen, ja, Schnupperkurs, Digital Art, hier in den Herbstferien, kommt vorbei. Habe ich dann mit meiner Mutter abgesprochen und habe ich dann gemacht. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann den Wunsch entwickelt habe, in die Spieleindustrie zu gehen.
Ja, cool. Also war das denn noch in Berlin oder war das schon in Berlin zu der Zeit oder hast du das woanders gesehen in der U-Bahn?
Es war in Berlin. Ich bin auch Berlinerin und ich habe es halt einfach zufällig gesehen. Und es hat mich interessiert und ich habe dann da mitgemacht. Es ging für 2 Wochen während der Herbstferien und da sollten wir so ein kleines Animatic machen. Das war eben zu Halloween und es war dann auch Halloween-themed. Und da haben wir dann die Character Designs für gemacht und hatten dann auch so einen Kurs in Adobe After Effects und in anderen Programmen. Und ich fand das so cool, dass ich es halt gerne weitermachen wollte. Und habe dann auch meiner Mutter gesagt, dass ich gerne an der Games Academy nach der Schule lernen möchte.
Das ist ja richtig cool. Also hattest du denn davor schon irgendwie Vorkenntnisse mit dem Programm? Weil das ist ja, glaube ich, für viele, ja, ich sag mal Kids, die irgendwie noch in der Schule sind, die vielleicht so ein bisschen Erfahrung haben mit 2D-Art und Malen und Kunstunterricht, dann aber immer noch eine große Einstiegshürde, mal was Digitales zu machen. Hattest du da schon vorher irgendwie mal dich ausprobiert? Oder?
Also in Adobe-Programmen nicht. Ich habe früher immer mit GIMP gearbeitet oder mit Paint4Sci. Es waren so die kleinen Künstlerprogramme, aber ich habe da auch nicht sonderlich große Sachen gemacht. Ich hatte auch immer nur einen relativ schlechten Laptop. Das klingt jetzt irgendwie traurig, aber war halt einfach so. Also ich konnte da sowieso nicht viel machen. Ich konnte da auch nicht viel zocken drauf oder irgendwas, irgendwelche großen Programme runterladen und dann da irgendwelche Videos schneiden. So, das ging halt leider nicht. Deswegen habe ich damals schon sehr viel traditionell gearbeitet. Ich habe ganz viele Skizzenbücher, die ich gefüllt habe in der damaligen Zeit. Das war so meine Art und Weise, Kunst zu machen.
Ich glaube, das geht da vielen so, dass man quasi so einen traditionellen Background hat. Ich glaube, es gibt jetzt immer auch mehr Kids, die irgendwie dann mit digitalen Programmen aufwachsen und auf dem iPad vielleicht schon anfangen. Heißt es denn auch, dass du dann, wenn du sagst, du hast den Entschluss da gefasst, als du diesen Schnupperkurs gemacht hast, vorher gar nicht so viel gezockt hast? Oder?
Es war bei mir tatsächlich ähnlich. Ich habe irgendwann eine Nintendo DS geschenkt bekommen, Nintendo DS Lite sogar. Den musste ich mir aber auch erbetteln so ein bisschen, weil meine Familie ist halt nicht so games-affin und ich hatte halt ganz am Anfang eine Nintendo 64 und hatte dafür eben auch nur 3 Spiele und habe die dann immer wieder gespielt. Also Super Mario 64, Super Mario Party und dann war das noch dieses eine Donald Duck-Spiel von Ubisoft. Ich glaube, Quackers Quack hieß das. Das habe ich ja sowas von geliebt, aber es waren so die 3 Spiele, die ich immer gespielt habe und ansonsten war da nicht wirklich was. Also konnten wir uns das leider auch nicht leisten. Und ich hatte zwar eine Freundin, die irgendwie gefühlt jede Game-Konsole hatte, aber ja, wir haben dann ab und zu mal gezockt, aber sie hat eher gezockt und ich habe zugeschaut. Und ich habe dann auch in Zukunft immer eher Let's Plays geguckt als selbst zu spielen, einfach weil ich nicht so die Möglichkeit dazu hatte.
Ja, ich finde es dann aber besonders spannend, dass das bei euch in Berlin halt wirklich in der U-Bahn irgendwie beworben wurde, der Ausbildungsgang. Ich merke das hier in Köln dann immer mal wieder auch, dass mal so ein Medienstudiengang, wo dann auch Games erwähnt wird, in der Öffentlichkeit quasi über Plakatwerbung beworben wird. Aber das ist ja schon eigentlich eine krasse Zukunftsfantasie eigentlich, dass solche Berufsbilder und sowas ja so öffentlich beworben werden, weil ich habe das Gefühl, für viele, die dann auch einen Studiengang gemacht haben, die mussten da so wirklich nachsuchen in den meisten Fällen. Deswegen krass, dass man das dann so quasi im Vorbeigehen finden kann. Wie war denn dann die Zeit an der Games Academy? Wurdest du da direkt genommen? Musstest du dich da lange drauf bewerben?
Also ich musste ein Portfolio erstellen und das war unfassbar stressig für mich, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da reinpacken soll. Und ich war dann die ganze Zeit so getrimmt, dass ich der Überzeugung war, dass ich jetzt unbedingt irgendwas in 3D machen muss. Und ich habe ja keine Ahnung von 3D und habe auch gar nicht irgendwelche Programme, die mit denen man 3D-Modelle machen kann. Und das hat mich total gestresst. Dann habe ich irgendwas in irgendeinem gratis 3D-Programm gemacht. Das war dann irgendwie so eine Raupe. Es war total furchtbar. Und habe das in mein Portfolio reingepackt. Mein Portfolio war auch nicht digital, sondern wirklich physisch. Ich glaube, das war sogar
so eine Mappe.
Ja, genau, so eine Mappe. Ich glaube, das war sogar eine Voraussetzung gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf alle Fälle hatte ich da super viele Zeichnungen drin und Character Art und habe mich dann auch an Environment Art rangetraut, was mir aber auch nicht wirklich lag zu der Zeit. Ich war halt eher so der Character Artist und dann ganz zum Schluss diese komischen Raupen, die ich da gemacht habe in 3D. Und das hat scheinbar gereicht. Und dann war ich in der Games Academy.
Kannst du denn ein bisschen was zum Studiengang selbst erzählen? Denn ich glaube, die Games Academy ist ja eine der teils ältesten in Deutschland, die das sowas anbieten. Ist ja auch eine private Uni. Ja, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist so der Studiengang aufgebaut?
Den Kurs, den ich gemacht habe, das war Digital Art. Der geht in 4 Semestern, also sprich 2 Jahre. Und das erste Semester ist quasi so ein Basissemester. Da bist du quasi auch mit den ganzen anderen Programmierern und Game Designern und Producern in einem Kurs. Und ihr habt dann zusammen Unterricht, auch so Sachen wie Mathematik und Deutsch und Englisch und dann auch Programmieren und Photoshop, halt die ganzen Sachen. Damit jeder auch ein bisschen was mitbekommt von den anderen Departments. Und dann teilt sich das dann eigentlich auf in den nächsten 3 Semestern, dass man dann eben getrennt voneinander Unterricht hat. Zwischendrin hatten wir immer Projektzeiten. Das ging dann in der Regel so, dass man eine Woche Unterricht hatte, die nächste Woche war wieder Projektzeit, dann immer so weiter. Und während dieser Projektzeit findet man sich halt in einem Team zusammen und arbeitet zusammen an einem Spiel und arbeitet auf Milestones hin, die in der Games Academy auch öffentlich sind. Und da sitzen dann die Dozenten, schauen sich an, was ihr so gemacht habt und bewerten das, geben euch Tipps und so weiter und so fort. Und ich glaube, man hat einen Pitch und dann 2 Milestones und dann noch den Gold Master. Und dann ist man quasi mit dem Spiel fertig. Und dann ist somit auch das Semester vorbei.
Ach krass, also es sind ja auch schon so richtige Begriffe, die man so aus der Industrie kennt, ne? Milestones, Goldmaster. Habt ihr da eine besondere Nähe zur Industrie gehabt? Es gibt ja an verschiedenen Standorten, habe ich das Gefühl, so mal mehr, mal weniger Nähe zur Industrie. Also manche Leute haben ja Dozenten, Professorinnen, die selbst einen Background haben aus der Industrie. Manche haben irgendwie so ein bisschen akademischeren Approach. Ganz viele machen ja auch so Kooperationen mit Studios. Also gerade hier Ubisoft macht ja viel zum Beispiel zusammen mit Unis und versucht da den Nachwuchs so ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen. Wie war das da bei euch? Gab es da einen starken Bezug?
Ja, also in meinem Kurs oder in meinem Jahrgang, das war 2016, hatten wir ganz, ganz tolle Dozenten, die auch aus der Industrie kamen und die uns viel gelehrt haben. Kleiner Spoiler, meine jetzigen Chefs waren auch Dozenten von mir, Dozenten von mir. Und ansonsten gab es dann immer so kleine Events, wo man hingehen konnte. Also beispielsweise zum Tag der offenen Tür von King, da wurden dann SchülerInnen von der Games Academy eingeladen und sowas gab es dann halt.
Ich glaube, da habt ihr in Berlin auch einen großen Vorteil, weil ich glaube, so die Dichte an Studios und Entwicklerstandort ist da, glaube ich, sehr, sehr hoch. Ich glaube, die anderen Hotspots sind ja dann noch irgendwie Hamburg und ja, ich glaube, in Köln ist wahrscheinlich auf Platz 3 irgendwo da, aber ihr habt da ja echt viel, auch gerade was Triple und Double A angeht. Im Studien dann selbst, du hast es schon erwähnt, ihr habt viele Projekte gemacht. Gab es da irgendwas, was noch lange bei dir verblieben ist, also wo du sagst, das ist ein Projekt, das haben wir super gern gemacht und ist vielleicht auch mehr was draus geworden? Man kennt das ja immer öfters, dass auch Studienprojekte erweitert werden und an denen weiterentwickelt wird und dann die Sachen auch released werden? Oder waren das immer so Sachen, die man so im Studium gemacht hat und dann waren die fürs durchs Studium kommen gut und dann ging es weiter? Oder hat man da auch mal was gehabt, wo man dran festgehalten hat?
Also ich habe an Projekten gearbeitet, die nach dem Semester auch abgeschlossen waren. Am meisten einprägend waren für mich das erste Projekt und das zweite Projekt. Das erste Projekt deswegen, weil ich so das erste Mal ein Spiel entwickelt habe und ich habe mich so richtig ins kalte Wasser geschubst gefühlt und war tatsächlich sogar ein bisschen stinkig deswegen. Aber es war trotzdem ziemlich cool. Das Game hieß A Pirate Fiesta. Und oh Gott, das war ein cooles Projekt. Ich habe dafür die Charaktere gemacht und auch die Zusammenarbeit mit den anderen Leuten war total toll. Und es hat auch sehr vielen Leuten oder eigentlich allen Leuten sehr gut gefallen. Das war sehr cool zu sehen, so dass du an was mitgearbeitet hast und so vielen Leuten gefällt das. Und das zweite Projekt war dahergehend so einschneidend, weil ich da in diesem Projekt das erste Mal wirklich 3D gemacht habe. Da habe ich zusammen mit zwei Viertsemestlern gearbeitet, also Artists aus dem vierten Semester. Und ich habe sie so ein bisschen wie Mentoren gesehen und habe mich sehr gut mit denen verstanden und habe da so mein 3D-Modell gemacht, habe unfassbar lange dafür gebraucht. Das war so eine Leopardenstatue. Ich habe so unfassbar viel Liebe reingetan. Am Ende, ja, die sah jetzt nicht so wunderschön aus, aber die war trotzdem gut für ein erstes Modell. Und die beiden Viertsemester meinten dann halt auch so zu mir, ja, 3D ist schön und gut, aber du bist halt, ich sehe dich halt doch eher in 2D und du bist darin echt gut und ja, mach das mal lieber. Und ich so, ich habe dann halt überlegt, weil damals haben irgendwie alle gesagt, oder ich will jetzt nicht sagen alle, aber viele meinten, dass man mit 2D oder auch als Concept Artist nicht wirklich Chancen in der Industrie hat, weil es davon einfach so viel gibt. Deswegen haben auch viele 2D-Artists dann auf 3D umgeschwenkt. Aber ich weiß nicht, dieser Kommentar von den beiden, der ist dann halt in meinem Kopf geblieben, dann habe ich es einfach durchgezogen, weil 2D mir auch einfach am meisten Spaß macht. 3D ist zwar cool, aber für 2D schlägt dann doch eher mein Herz und ich hatte ja zum Glück damit.
Ich finde das ein super spannendes Thema, wäre ich auch sowieso jetzt drauf gekommen, weil das ja oft eine Frage ist, die man sich gerade zum Ende des Studiums hin stellen muss. Möchte ich mich jetzt weiter spezialisieren und dann auch bewerben in einem Bereich, der mir besonders viel Spaß macht oder für den ich noch besonders viel Interesse habe oder einen, der, und das ist ja leider oftmals eine Entscheidung, die dann so eintrifft, oder für einen Bereich, wo ich eine höhere Chance habe, auch wirklich in die Industrie zu kommen. Also so die Klassiker sind halt, wie du schon gesagt hast, ja irgendwie 2D-Concept-Art, was sehr viele machen wollen und wo viele Bock drauf haben und was vielen sehr viel Spaß macht. Und dann solche Sachen wie 3D oder sogar UI-Art sind dazu Sachen, die so ein bisschen, die Chancen zumindest ein bisschen erhöhen, wenn man da auch gut drin ist, dass man einen Platz nach dem Studium bekommt. Ich glaube, das ist eine Großentscheidung, die jeder so auch ein bisschen für sich selbst treffen muss. Und im Endeffekt muss man natürlich auch gucken, dass man nicht nur in der Industrie landet, auf die man Lust hat und Geld verdient, sondern auch das macht, worauf man wirklich Bock hat und Spaß dran hat. Sonst wird es, glaube ich, auch nur ein sehr kurzer Karriereweg im Endeffekt. Aber ich finde das Thema auch interessant, weil du ja schon erwähnt hast, dass das ist ein Studium, ne? Das ist keine Ausbildung gewesen, oder?
Ja, es ist eine schulische Ausbildung. Genau, halt eine private Schule und schulische Ausbildung und hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet.
Okay, gut, dass du es nochmal sagst. Ich habe jetzt die ganze Zeit Studium gesagt, weil das so der Default ist, gefühlt. Aber dann halten wir es nochmal hier fest. Was wollte ich sagen?
ich könnte noch was zu Bewerbungen sagen, weil ich mich nämlich im vierten Semester auch beworben hatte.
Ja, gerne.
In meinem vierten Semester habe ich mich dann auch bei zwei Firmen beworben. Das war einmal Fluffy Fairy Games, die sind jetzt Colibri Games, und auch Tivola in Hamburg, auch als 2D-Artists. Und da hatte ich auch eine super Resonanz bekommen. Ich durfte dann Art-Tests machen für die beiden Firmen und hat leider nicht geklappt bei beiden, aber es war trotzdem sehr cool, diese Erfahrung zu machen. Ich muss auch sagen, ich hatte bei Fluffy Fairy Games dann auch schon das Gefühl, dass es nicht so ganz passt. Ich weiß nicht, irgendwie hat das mit dem Artstyle irgendwie gecrashed. Ich hatte da, während ich diesen Art-Test gemacht habe, schon einfach dieses Gefühl, dass es nicht meins ist. Und bei Tivola war es das erste Mal, dass ich überhaupt Tiere gezeichnet habe, was halt so voll üblich ist, weil Tivola eher so wirklich auch Tiergames macht. Und ich habe mich da halt dafür beworben, so eigentlich ohne die Erfahrung, irgendwie Tierart von Tieren zu machen. Und ja.
Was ich noch interessant fand, ich hatte den Satz ja angefangen mit, dass die Ausbildung sich auf 2 Jahre bezogen hat. Und das ist ja im Gegensatz zu vielen Studiengängen, die was mit Games machen, nochmal so ein Jahr oder sogar anderthalb Jahre kürzer als so die 7 Semester Regelstudienzeit oder 6, 7 Semester, die die meisten anderen Studiengänge haben. Gab es da dann überhaupt die Möglichkeit, sich nochmal speziell auf eine Nische, auf ein Department zu konzentrieren und zu spezialisieren?
Es war relativ allgemein gehalten. Also klar, in den Projekten konntest du machen, was du möchtest, aber jetzt im Unterricht hatte ich als 2D-Artist auch Animation von 3D-Charakteren, von 3D-Modellen oder Modeling allgemein und musste dementsprechend auch Prüfungen machen in diesen Bereichen.
Ich habe nämlich das Gefühl, dass das bei vielen, wie gesagt, auch Studiengängen so ist, dass so quasi die gute Grundlage, das Fundament bekommt für die spätere Arbeit und dann sich aber auch noch irgendwie selber spezialisieren muss in die verschiedenen Bereiche, in die man gehen möchte. Und finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Du hast gerade jetzt schon erzählt, dass du dich beworben hast und nach dem Studium bist du ja dann auch bei einer Firma gelandet und zwar, wie du schon sagtest, bei einer, die gegründet wurde von Dozenten von dir. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du dann bei Paintball Academies gelandet bist?
Also tatsächlich habe ich nach der Ausbildung keinen Job gefunden. Ich habe dann erstmal für 5 Monate ungefähr bei einem Biomarkt gejobbt, um irgendwie ein bisschen Geld einzuholen. Ich habe halt auch noch bei meiner Mutter gelebt und daher hatte ich jetzt nicht so diesen Stress, sofort was zu finden. Ich war eigentlich in Teilzeit angestellt, aber man kennt's, irgendwie sind alle Leute krank geworden und ich war dann doch eher Vollzeit da und hatte nicht so wirklich Zeit und Energie, um an meinem Portfolio zu arbeiten. Und das hat mich schon echt frustriert, so nach den ersten 2 Monaten. Das war so ein bisschen, ich habe es mir halt einfach anders vorgestellt und war dann auch so ein bisschen, oh nein, werde ich hier jemals wieder rauskommen? Und oh nein, ich will doch in die Spieleindustrie. Jetzt sitze ich aber hier an der Kasse und okay. Aber ich hatte dann unfassbares Glück, weil mich mein jetziger Chef bei Facebook angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich denn nicht Interesse hätte, an seinem Spiel mitzuarbeiten. Und zwar war es so, dass mein einer Dozent, der Anjin Anhut, mich wohl empfohlen hat, so als 2D-Artist, weil die beiden, also Jörg Friedrich und Sebastian Schulz, Unterstützung im Artbereich für ihr Spiel gebraucht haben. Und da kamen sie dann auf mich und haben mich angeschrieben. Und ich habe sie dann im Saftladen, im Indie-Studio Collective in Berlin besucht. Und es hat gut funktioniert. Und Februar 2019 habe ich dann bei Paint Bucket Games angefangen. Also war super unkompliziert. Ich hatte kein Portfolio. Es ging alles irgendwie über Facebook und dann eben persönlich. Und dann war ich auf einmal da, Teil der Spielindustrie.
Ach, mega gut. Also ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie gut das ist, wenn so einen der gute Ruf vorauseilt und man empfohlen wird. Also es ist ja mega klasse, dass da an dich gedacht wurde.
Ich war auch total überrascht. Also ich habe damit null gerechnet. Ich war als erstes total verunsichert, bin dann so zu meiner Mutter und so, Mama, ich habe hier gerade diese Nachricht bekommen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich muss doch noch im Supermarkt arbeiten. Und ich war halt im Supermarkt war ich halt noch in der Probezeit, sprich, ich habe dann easy peasy auch kündigen können, aber da habe ich mich wirklich sehr gefreut drüber, über diese Möglichkeit.
Du bist ja 2D-Artist bei Paint Bucket Games, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht oder aussah?
Also bei Through the Darkest of Times war das so, dass ich die ganzen Charaktere gemacht habe und viel vom UI und eigentlich so gut wie alle Environment-Shots, was halt auch nochmal so ein bisschen tricky für mich war, weil ich nicht so der größte Fan von Environment-Art war. Inzwischen mag ich es ganz gerne. Ich musste es bei diesem Projekt ja auch machen und deswegen habe ich mich immer ein bisschen dazu gedrängt und gezwungen und ne, es ist dann auch ganz gut geworden. Es war im Endeffekt so, dass ich dadurch, dass noch so viel anstand, was gemacht werden musste, habe ich einfach einen Text von einem Game Designer bekommen, also von Jörg Friedrich, so wo eine Szene beschrieben wurde, was für Auswahlmöglichkeiten es gibt und so weiter und so fort. Und dann habe ich die halt einfach illustriert. Manchmal hatte ich dann auch ein paar Beispiele für Charaktere, also auch so Referenzen von echten Persönlichkeiten, dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe es dann einfach rausgehauen. Ja, so hat sich dann entwickelt. Das war dann so irgendwann der Workflow. Ganz am Anfang habe ich dann natürlich immer auch erstmal nachgefragt, ist das gut? Kann ich das so machen? Ist das schön genug? Aber irgendwann war einfach nicht mehr diese Zeit da, um alles absegnen zu lassen und dann habe ich es einfach ins Spiel getan und gut war.
Ihr wart anfangs auch noch erst zu zweit im Art Department, oder? Sebastian so als Chef und du dann als Artist. Oder gab es da schon früh mehr Leute? Weil mittlerweile seid ihr viel, viel mehr.
Ja, also als ich dazugekommen bin, waren drei Leute da. Also Jörg Friedrich, Sebastian Schulz und JD, Jan-Dirk Febig. Das ist noch ein anderer Programmer. Und ja, wir waren halt die beiden einzigen Artists in dem Team.
Das ist auf jeden Fall echt krass, weil wenn man das Spiel kennt, weiß man ja auch, dass es so generierte Charaktere gibt, wo es wahrscheinlich viele Teilsets zu geben musste, damit man da schön Varianz zwischen hat. Du hast das Projekt ja auch jetzt auch schon erwähnt. Kannst du einmal Through the Darkest of Times vorstellen? Was ist das genau für ein Spiel?
Ja, Through the Darkest of Times ist ein historisches Strategiespiel. In diesem Spiel spielt man eine Widerstandsgruppe in Zeiten des Dritten Reiches und erlebt... ja, die damalige Zeit so ein bisschen. Man wird halt hineingeworfen. Es ist sehr narrativlastig. Und das Ziel des Spiels ist es, im Grunde einfach durchzuspielen und auch so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Also du bist jetzt nicht so, dass du bist jetzt kein Widerstandskämpfer, der irgendwie durch die Gegend läuft und irgendwelche Nazis abschießt, sondern du versuchst es, wir haben das versucht, sehr menschlich zu halten. Also die Widerstandskämpfer, die in diesem Spiel vorkommen, sind halt ganz normale Leute. Lehrer, arbeitslos, Anwälte, Fabrikarbeiter. Also keine krassen Helden. Und diese Gruppe versucht dann eben so ein bisschen gegen dieses Regime sich aufzulehnen und etwas zu tun.
Ich glaube, vielen ist es vielleicht sogar auch schon bekannt, denn das Spiel hat ja eine kleine Welle durch Deutschland gemacht. Auch dann deswegen, weil die Thematik jetzt vielleicht nicht so alltäglich ist, außerhalb vom, wie du schon sagst, so Actionheld läuft durch alte Burg und schießt auf Nazis, sondern dass das Thema so ein bisschen ernster und dann kam ja noch die USK-Sache dazu, dass das Spiel dann auch für Gamescom auch schon das erste Spiel in Deutschland war, das die verfassungsfeindlichen Symbole zeigt und trotzdem USK-Rating bekommt. Kam da viel so bei dir an? Hast du da was von dem Medienrummel mitbekommen? Ich weiß noch, dass ich habe lustigerweise ja den Jörg und Sebastian auf der Gamescom 2019, als es dann zum ersten Mal gezeigt wurde, beim Ausstellen geholfen und kann mich noch gut daran erinnern, dass quasi die beiden quasi sich nicht vor den Reportern retten konnten und von einem Pressetermin zum nächsten gehastet sind oder die ganze Zeit belagert wurden. Hast du davon viel mitbekommen oder ist das sowas, was dir dann erzählt wurde und du hast die Artikel online gesehen und das war's oder kam das bei dir auch an?
Es kam schon ein bisschen was an, aber ich war nicht wirklich involviert in dieser ganzen Sache. Ich habe dann halt eher von Sebastian und Jörg ganz viel mitbekommen. Auf der Gamescom beispielsweise, ja, man wurde dazu gefragt und hat mal ein Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen, aber mehr war da für mich persönlich jetzt auch nicht. Also ich habe mich da auch immer relativ rausgehalten, also es war nicht so mein Bier.
Ja, kann ich auch verstehen. Das ist, glaube ich, auch sehr anstrengend. Hat man den beiden Jungs auf jeden Fall auch angesehen, dass das nach so einiger Zeit sehr anstrengend war, die ganze Zeit auch immer wieder die gleiche Geschichte zu erzählen. Mhm. Auch wenn da natürlich viel Passion dabei war oder ist. Das Thema ist ja auch bestimmt nicht so ein einfaches gewesen. Ich habe bei uns im Studio jetzt letztens auch ein Konzept schreiben können für ein Spiel, das sich in der ähnlichen Zeit ja abhandelt. Wie belastend war das für dich? Konntest du da mit gut umgehen und das gut abschalten oder war das schon sehr bedrückend, so über lange Zeit auch irgendwie sich mit dem Thema alltäglich so auseinanderzusetzen?
Also ich sag mal so, es gab einige Dinge, die haben mich wirklich sehr schockiert, die wusste ich selbst noch nicht. Ich habe aber eine Strategie gefunden, um das alles so ein bisschen auszublenden. Und zwar habe ich sehr intensiv Disney-Musik gehört, während ich bestimmte Grafiken gezeichnet habe. Und das hat mir sehr geholfen, einfach abzuschalten und nicht weiter drüber nachzudenken, was da so abging in der damaligen Zeit. Das war so meine Strategie.
Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Coping-Mechanismus ja an. Also so das Ganze, sich nicht zu nah an sich ranzulassen. Ihr macht jetzt ja aber auch seit längerer Zeit, Through the Darkest of Times ist ja schon etwas länger draußen, andere Spiele. Mhm. Und du bist ja seit kurzem auch nicht nur mehr 2D-Artist, sondern auch Lead. Gratulation dazu nochmal.
Dankeschön.
Wie hat sich das denn jetzt für dich konkret verändert deinen Arbeitsalltag? Also hast du mehr Freiheiten und Verantwortung oder musst du jetzt das Management fürs Department übernehmen? Wie hat sich das jetzt auf deinen Arbeitsalltag ausgewirkt?
Also bisher hat sich noch nicht allzu viel geändert, weil ich auch noch nicht allzu lange in dieser Lead-Position bin. Und ich hatte jetzt beispielsweise die letzte Woche auch Urlaub und da fehlt dann auch wieder eine Woche, wo ich mich ausprobieren konnte. Aber ich habe schon ein bisschen Feedback eingeholt, nicht wirklich Feedback, aber so ein paar Tipps mir geben lassen, was ich so machen kann, um das Team so ein bisschen besser anzuleiten. Also ich war halt schon vorher, bevor ich die Lead-Position bekommen habe, so getrimmt, dass ich eben die anderen Artists so ein bisschen koordiniert habe und mitgeschrieben habe und versucht habe, einen Überblick über allem zu behalten. Und jetzt mit der Lead-Position will ich mich halt ausprobieren und schauen, ob ich den anderen Artists noch mehr helfen kann. Aber da kann ich noch nicht allzu viel sagen, weil ich einfach noch nicht so viel Erfahrung jetzt sammeln konnte. Aber mal sehen, was die Zeit so bringt. Also
bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auch, was du dann in Zukunft erzählst. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt ja dann auch irgendwo. Gerade auch in einer Firma, die jetzt so viel gewachsen ist. Denn, also du hast ja gerade erzählt, ihr wart Anfang zu viert. Mhm. Mittlerweile seid ihr, glaube ich, fast 20. Ist das einfach organisch gekommen? Ist das gewesen, weil ihr jetzt so viele Projekte noch gemacht habt? Oder war das schon von immer geplant von den beiden?
Du, Tristan, keine Ahnung. So, ich kam ins Büro. Ich schaue so nach links und auf einmal sitzt da ein neuer Mensch. So ungefähr war das ganz am Anfang. Und dann sind immer wieder mal wieder neue Leute dazugekommen. Dann haben wir WerkstudentInnen eingestellt und PraktikantInnen und die haben wir dann auch zum Teil übernommen und so hat sich's einfach entwickelt. Also es war scheinbar geplant. Ich war da nicht mit drin. Ich wusste davon nicht wirklich was, aber ich finde es auf alle Fälle sehr cool, dass wir so gewachsen sind. Und also es sind sehr, sehr viele tolle Leute an diesem Projekt beteiligt und es macht einfach Spaß, mit so vielen Menschen zu arbeiten, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist, weil halt einfach so viel abgeht. Aber trotzdem, das Spiel wächst dadurch viel schneller heran und das ist einfach so cool zu sehen. So, du machst an einem Tag das Spiel auf und dann sind da auf einmal 1000 neue Sachen und du denkst so, wow, cool, das wusste ich gar nicht, dass das abgeht. Und mein Gott, das ist so cool.
Sehr nice. Also ich freue mich da auch so ein bisschen, weil ich habe es ja dann irgendwie alles mitbeobachtet von außen, wie das so ja dann in die Höhe gesprießt ist, die Firma. Und das ist ja, gerade wenn es um Indie-Firmen geht, immer so ein Gamble für viele, dass man sagt, ah, überlebt man das zweite Jahr und wie geht es weiter in der Zukunft? Gibt es da irgendwie Wachstum? Und ist immer schön zu sehen, wenn eine kleine Firma dann so schnell wächst und so viele coole Spiele rausbringt. Ich glaube, bei Sebastian und Jörg war es auch so ein bisschen vorprogrammiert, die haben ja ganz viel Erfahrung schon gesammelt in der Industrie und da bestimmt auch schon so ein oder andere Hindernisse umgehen können, weil sie einfach Erfahrung haben. Und ihr habt in der Zwischenzeit, also Through the Darkest of Times ist, glaube ich, noch immer so ein großes Steckenpferd, was man mit euch verbindet, aber ihr habt in der Zwischenzeit ja schon zwei andere Spiele wieder rausgebracht, und zwar Forced Abroad und Beholder 3. Beide Spiele, die so nicht komplett weit weg sind von Through the Darkest of Times. Kannst du ein bisschen was zu den Projekten erzählen und an welchem von beiden du jetzt beteiligt warst? An beiden oder an nur einen? Wie war das für dich?
Also ich war an beiden Projekten beteiligt und habe halt auch hautnah mitbekommen, wie sich das so entwickelt hat. Ich habe für beide Projekte Art gemacht. Für Beholder 3 habe ich die Character Art gemacht, also sprich die Character Designs und auch noch ein paar Environment-Konzepte und habe dann auch unsere Animatorin so ein bisschen mitbetreut, die mit neu dazu ins Team gekommen ist. Sprich, ich habe die Charaktere dann eben auseinandergeschnippelt und alles so vorbereitet, dass sie damit gut ins Bein arbeiten kann. Und für Forced Abroad, das ist ja ein Mobile Game, da haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum in München gearbeitet. Da habe ich auch die ganzen Grafiken gemacht. Da hatten wir schon einen Pool an Illustrationen zugeschickt bekommen, die wir auch für das Spiel verwendet haben. Diese Illustrationen waren von Barbara Jelin, das ist so eine ganz bekannte deutsche Grafikerin. Und ja, da haben wir den Stil einfach so ein bisschen aufgegriffen, so ein bisschen hübscher gemacht, in dem Sinne, dass wir die einfach so ein bisschen cartooniger gemacht haben, die Charaktere, die dann in dem Spiel vorgekommen sind, haben dann ein tolles Mobile-Game so zusammengebastelt.
Ich finde das ganz spannend, dass es dann auch, also wie gesagt, so tonalitär ähnliche Spiele sind, aber dann doch auch so verschiedene Entwicklungsumgebungen, sage ich mal, oder nicht Umgebungen, aber vielleicht, Arten, wie man das Ganze angeht. Also Force Abroad, sagtest du ja, ist in Zusammenarbeit mit dem NS-Zentrum, Erinnerungszentrum entstanden und Beholder 3 ist ja Nachfolgerspiel zu den ersten beiden Beholder-Spielen. Hat sich das auch konkret irgendwie auf deine Arbeit ausgewirkt? Also musst du mal bei dem einen dann irgendwie eher dem Publisher oder den Studio irgendwie mehr zeigen und bei dem anderen den Expertinnen da von dem Zentrum ja, die Assets präsentieren oder wie kann ich mir das vorstellen? Also da gab es ja bestimmt einen großen Unterschied zwischen den beiden Entwicklungen, oder?
Ja, ich muss mal ganz kurz überlegen. Also klar, der Publisher für Beholder 3, also Alava, hat immer unsere ganzen Grafiken und unsere Arbeiten gesehen. Also wir haben die dann auch nochmal separat zugeschickt, die ganzen Konzepte und so weiter und so fort. Und die haben die dann auch zum Beispiel verwendet, um irgendwie ihren Twitter-Account zu füttern. Und bei Forced Abroad war das tatsächlich so, dass wir erstmal mit einem Google Presentation Document gearbeitet haben. Also sprich, ich habe so einen Spieleablauf in so eine Google Presentation gepackt, so wie es halt aussehen könnte am Ende. Und die haben das dann eben abgesegnet. Und dann haben wir angefangen, die ganzen Assets zu zeichnen. Und dann haben die auch nochmal drauf geschaut, wenn sie sich das Spiel angeschaut haben. Und das war dann so immer so ein Austausch. Also die haben dann auch mal geäußert, dass die das ein oder andere doch anders haben wollen. Und dann haben wir das auch einfach gefixt.
Wie kann man sich das vorstellen? Was sind das dann so für Änderungswünsche? Ist das dann tonalitär oder vom Stil irgendwie oder so Details, die dann der an die Zeitepoche angepasst werden muss?
Also der Stil hat denen immer ganz gut gefallen. Es ging halt eher so um bestimmte Szenen. Beispielsweise in einem Kapitel von Forced Abroad saß halt die kleine Schwester von der Freundin des Hauptcharakters mit dem Jan, dem Hauptcharakter, auf einem Sessel und das fanden die irgendwie nicht so toll. Die wollten dann lieber was anderes haben und dann haben wir eben die Szene so ein bisschen geändert, dass die zusammen an einem Küchentisch sitzen und ein Puzzle puzzeln. Sowas zum Beispiel. Aber es waren halt eher so kleinere Sachen.
Die beiden sind ja jetzt auch schon draußen. Force Abroad kann man, glaube ich, sogar umsonst spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Gibt es für Android und iOS. Und Beholder gibt es, glaube ich, auf Steam. Gibt es das auch schon für Konsolen? Oder?
Also bisher gibt es es nur für PC. Ist halt momentan einfach alles ein bisschen schwierig, weil Alava ein russischer Publisher ist.
Ah, okay.
Und ja, also als Beholder 3 rauskam, war halt gerade der Ukraine-Krieg voll im Gange. Und ist halt alles ein bisschen schwierig momentan.
Kannst du denn schon was, also weil die beiden sind ja trotzdem schon draußen, zu euren aktuellen Projekten oder Projekt sagen? Gibt es da schon neue Sachen, die ihr habt? Ihr habt ja, glaube ich, auch noch eine Förderung am Laufen. Was kommt da in Zukunft auf die Spielerschaft zu?
In Zukunft kommt The Darkest Files. Das ist so der spirituelle Nachfolger von Through the Darkest of Times. Man spielt einen Anwalt nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges und versucht, Verbrechen aufzuklären und Kriegsverbrecher vor Gericht zu ziehen. So viel kann ich erzählen. Und da sind wir gerade in der Pre-Production und voll im Gange und ja.
Und glaube ich auch, was wo viele drauf warten, so ein Nachfolger zu Through the Darkest of Times. Und das hört sich ja auch nochmal nach einem komplett neuen Setting an. Also sehr, sehr spannend.
Ja, wir probieren uns da auch in ganz neuen Sachen aus. Wir haben ja jetzt auch ein paar sehr talentierte 3D-Artists im Team. Und dementsprechend kann man auch mit 3D-Art rechnen. So viel sage ich schon mal.
Ja, ich glaube, in Beholder 3 gab es ja auch schon 3D-Backgrounds, oder? Da sind die Charaktere 2D und die Environments
genau.
3D.
Ja. Genau, 2,5D und ja.
Ich habe zum Ende des Interviews immer so ein paar Quickfire-Round-Fragen. Du hast jetzt einen unfairen Vorteil, weil ich glaube, du hast schon mal eine Folge gehört. Das heißt, du weißt auch, was auf dich zukommt. Aber ja. Ich würde sagen, antworte einfach so spontan, wie du kannst und möchtest. Und wenn du bereit bist, geht's los.
Ich bin bereit.
Super. Also als allererstes, welchen Aspekt deiner Arbeit kannst du denn so überhaupt nicht leiden? Was machst du am wenigsten gerne?
Ich mag es nicht, so gerne lange in Meetings zu sein. Also Meetings an sich sind okay, aber was ich halt überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn die sich so unnötig in die Länge ziehen, weil es nicht richtig ausstrukturiert ist oder irgendwelche Leute nichts sagen und da so eine awkward silence entsteht. kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Und auch dieses ganze Zeit am Platz sitzen finde ich auch ganz schön anstrengend. Das ist so ein bisschen, naja. Wir haben halt im Saftladen den Vorteil, dass ich beispielsweise direkt neben dem Balkon sitze. Sprich, ich kann, wenn ich mich mal kurz bewegen möchte, kurz rausdippen. Aber es ist halt trotzdem, geht halt trotzdem auf den Rücken.
Ja, ich glaube, es ist ein sehr großes Problem, was viele Leute nicht nur in der Games-Industrie haben, mit dem den ganzen Tag im Büro sitzen. Was machst du denn am allerliebsten bei deiner Arbeit, um mal das Thema in eine schöne Richtung zu lenken?
Am allerliebsten mache ich halt einfach Charakterkonzepte. So, das macht mir immer total viel Spaß. Und auch einfach dieses Zusammenarbeiten mit den anderen Artists insbesondere. Also ich mag es halt total, wenn es einfach flutscht, wenn es einfach total gut läuft. Und dann, wenn man dann auch das Ergebnis sieht und das ist einfach so cool alles und ach, das ist so das Schönste an dem Beruf.
Was machst du denn jetzt, wenn du mal nicht an Spielen entwickelst oder selber Spiele spielst, so zum Entspannen?
Ja, ich zeichne auch privat sehr gerne und ansonsten versuche ich auch gerade wieder so ein bisschen sportlicher zu werden, also nicht nur mit Yoga, sondern auch einfach Fitness generell, weil ich halt echt mich hab gehen lassen, seit ich an der Games Academy angefangen habe. Und das Dritte, was mir gerade spontan einfällt, ich gehe sehr gerne in Musicals und in Opern und Theatern und Balletts und so weiter und gehe gerne so zusammengefasst auf kulturelle Events.
War ich auch schon lange nicht mehr. So ein gutes Musical? Warum eigentlich nicht? Was hast du da als letztes gesehen?
Also das letzte Musical, bei dem ich war, war Die Schöne und das Biest. Aber was ich empfehlen kann, also was ich wirklich empfehlen kann, ist hier in Berlin Gudam 56. Das ist am Zoo. Absolut grandioses Musical. Oh mein Gott, ich hab's geliebt.
Ist dann auch ein Musical über Berlin, oder?
Genau, ich weiß nicht, ob dir die Gudam 56-Filme was sagen.
Nee.
Ich habe die Filme auch, glaube ich, nie gesehen oder irgendwie vor Jahren. Es ist halt so ein bisschen Drama oder so. Ich kann es jetzt auch gar nicht so wirklich beschreiben, müsste ich auch mal googeln. Aber auf alle Fälle gibt es da auch so viel Rock und so weiter. Und ich kann es gerade nicht so gut zusammenfassen, aber es ist auf alle... einfach hingehen zu dem Musical. Ich bin da auch einfach hingegangen und es hat einfach total Spaß gemacht und ich musste mittanzen und es war schön. Ja.
Okay, ja, ich glaube, muss ich mal einen Besuch abstatten, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin. Das hört sich spannend an. Dann als fast schon vorletzte Frage, hast du einen Ratschlag oder einen Tipp oder vielleicht auch eine Ressource irgendwie, also ein Buch oder eine Empfehlung für einen Blog für die ZuhörerInnen, die jetzt selber Art machen oder in die Spielindustrie wollen oder studieren oder sich einen Studiengang aussuchen wollen? Gibt es da irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
Ja, ich habe tatsächlich einen Tipp. Und zwar habe ich letztens mit einer Freundin tatsächlich sogar darüber geredet. Wir haben uns nämlich so ein bisschen, die war auch mit mir an der Games Academy und wir haben so ein bisschen über die Leute gesprochen, die wir damals getroffen haben und was uns von denen noch in Erinnerung geblieben ist. Mein Tipp ist, einfach nett zu bleiben und schnippische Kommentare so zu unterlassen, weil wir haben dann mal über alte MitstudentInnen gesprochen und uns ist aufgefallen, so negative Kommentare und schnippische Aussagen bleiben mit am meisten im Kopf hängen. Deshalb würde ich einfach dazu raten, sowas zu unterlassen und so freundlich zu bleiben zu allen Leuten, weil du weißt halt auch nie, ob das irgendwann mal dein zukünftiger Chef sein könnte oder zukünftiger Mitarbeiter oder was weiß ich. Einfach generell nett und freundlich bleiben und interessiert und offen für alles und einfach das machen, was dir auch Spaß und Freude bereitet. Das wäre so mein Tipp.
Finde ich ein sehr guter Tipp. Ich glaube, es gibt wenig Ausreden, ein Arschloch zu sein. Ja, ich würde sagen, Vivian, das war ein super Podcast. Wenn man jetzt mehr von dir hören möchte und deine Art vielleicht auch sehen möchte und verfolgen möchte, wie es weitergeht bei Paintbucket Games, wo können die ZuhörerInnen dich denn jetzt überall online finden?
Am besten einfach auf Twitter. Wer ist diese Viv? Ich will mir irgendwann mal nochmal so eine Webseite erstellen und auch mal meinen Instagram füttern und so weiter und meine Art so ein bisschen präsentieren, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht, deswegen kommt das vielleicht noch in Zukunft. Ja, aber auf Twitter bin ich eigentlich immer recht aktiv, da kann man mich auch anschreiben und alles ganz unkompliziert.
Super. Also ich glaube, ich muss anfangen, Leute zu fragen, ob es irgendwas anderes als Twitter ist, weil das kennst du wahrscheinlich auch so, die meisten Leute sind auf Twitter und benutzen das auch, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Also ich müsste eigentlich mal fragen, ob es nicht Twitter ist. Bei den Leuten habe ich das Gefühl.
Twitter ist aber dahingehend auch super gut. Also hier noch ein nächster Tipp, Twitter-Account erstellen, um mit den ganzen Leuten in Kontakt zu bleiben. Besser als LinkedIn.
Sehr gut. Vivian, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Und ich wünsche euch nur das Beste und bin sehr gespannt auf euer nächstes Spiel.
Ja, ich bin auch gespannt.
Und das war's mit dieser Folge Play at Work. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alle wichtigen Links, wie zum Beispiel dem zu Vivians Twitter-Account oder zur Website von Paint Bucket Games, findet ihr in der Folgenbeschreibung.